Tuschel, Tuschel, Murmel, Murmel, da sind wir ja schon mitten im Thema. Aber was hat eigentlich das, was die Susanne uns als Bibeltext vorgelesen hat und über das Nachtragen oder Ertragen mit Kantate zu tun? Wir wollen und sollen doch heute fröhlich singen, Loblieder und Anbetung und dann so ein Thema, das ich doch am liebsten der Inge überlassen würde. Heute ist nach Jubilate, jubelt, in der Tat Kantate, Gottesdienstthema des im Kirchenjahr und nächste Woche folgt dann auch noch Rogate, also nach Jubeln, Singen, dann noch Beten. Das sind die drei Akzente, die zwischen Ostern, Himmelfahrt und Pfingsten unseren Glauben ausmachen sollen, zwischen der Auferstehung Jesu und seiner Wiederkunft. Jubelt, singt, betet. Heute sollen wir also singen. Haben wir auch schon mit angefangen. Das tun wir aber doch jeden Sonntag. Was ist daran nun das Besondere? Nun, die heutige Predigtperikope macht uns auf den tieferen Sinn unseres gemeinsamen Singens aufmerksam. Man höre und staune, das Singen in der Gemeinde soll zur Konfliktbewältigung dienen. Gemeinsames Singen soll das Ende jeder Auseinandersetzung und Meinungsverschiedenheit innerhalb der Gemeinde darstellen. Ich gebe zu, erst als ich mich wieder intensiver mit Kolosser 3, 12 bis 17 auseinandergesetzt habe, ist mir das wieder eingefallen. Denn so vordergründig ist das ja nicht. Hören wir mal rein, was das miteinander zu tun hat. Kolosser 3, 12 bis 17, ich lese aus der Hoffnung für alle. Ihr seid von Gott auserwählt und seine geliebten Kinder, die zu ihm gehören. Darum sollt ihr euch untereinander auch herzlich lieben, mit Barmherzigkeit, Güte, Bescheidenheit, Nachsicht und Geduld. Ertragt einander und seid bereit, einander zu vergeben, selbst wenn ihr glaubt, im Recht zu sein. Denn auch Christus hat euch vergeben. Wichtiger als alles andere ist die Liebe. Wenn ihr sie habt, wird euch nichts fehlen. Sie ist das Band, das euch verbindet. Und der Friede, den Christus schenkt, soll euer ganzes Leben bestimmen. Gott hat euch dazu berufen, als Gemeinde Jesu in diesem Frieden sein Leib zu sein. Dankt Gott dafür. Lasst die Botschaft von Christus ihren ganzen Reichtum bei euch entfalten. Unterweist und ermahnt euch gegenseitig mit aller Weisheit und dankt Gott von ganzem Herzen mit Psalmen, Lobgesängen und Liedern, die euch Gottes Geist schenkt. Ihr habt doch Gottes Gnade erfahren. All euer Tun also, euer Reden wie euer Handeln soll zeigen, dass Jesus euer Herr ist, weil ihr mit ihm verbunden seid, könnt ihr Gott, dem Vater, für alles danken. Liebe Gäste, liebe Gemeinde, Kantate heißt dieser Sonntag, singet. Und gewiss hat die liturgische Kommission, die schon vor Jahrzehnten festgelegt hat, welcher Text an welchem Sonntag im Kirchenjahr gepredigt werden sollte, das ist ja kein Muss, sondern ein Kann, besonders diese Worte aus Kolosser 2 im Mittelpunkt stellen wollen. Vers 16, mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern singt Gott dankbar in euren Herzen. So weit, so gut und auch passend. Mir ist aber in diesem Ausschnitt des Textes an die Kolosser ein ganz anderer Gedanke bedeutsam, der aber unmittelbar damit zu tun hat, beziehungsweise der darauf abzielt, was den Inhalt von Kantate ausmacht. Paulus drückt sich hier so aus: Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit. Dabei ist es besonders der zweite Teil des Satzes, dem ich nachsinnen und den ich im Leben vor allen Dingen auch gerne verwirklichen möchte. dass jetzt kein falscher Eindruck entsteht. Ich halte mich nicht für einen besonders großen Lehrer und schon gar nicht für den besten Mahner Mitchristinnen und Mitchristen gegenüber. Ich glaube, das ist nicht so die Gabe, die mir nach Römer 12 gegeben ist. Ich glaube vielmehr, dieser Auftrag, den Paulus in Kolosser 3 ausspricht, gilt uns allen. Und ich behaupte mal, an dieser Stelle hapert es auch bei uns allen. Wir nehmen diese Aufgabe in meiner Wahrnehmung nicht ausreichend wahr. Ja, eigentlich, von wenigen Ausnahmen abgesehen, drücken wir uns alle ganz gerne darum, unseren Mitmenschen christlich betrachtet kritisieren zu wollen. Ich rede nicht von Stammtischatmosphären vorm Fernseher oder nach dem Gottesdienst beim Mittagessen, wo wir über andere reden, aber nicht mit ihnen. Ich glaube, wir drücken uns ganz gerne um eine konstruktive, liebevolle Auseinandersetzung bei Meinungsverschiedenheiten als Geschwister untereinander vis-à-vis, face-to-face, wie man heute sagt, herum. Es sei denn, der andere treibt es auf die Spitze und uns platzt der Kragen. Aber das ist hier, glaube ich, nicht mit Lehren und Ermahnen gemeint. Wir wollen das mal ganz praktisch an einigen Beispielen aus unserem Leben besprechen und bedenken. Was mir persönlich zum Beispiel immer wieder zu schaffen macht, ist das, was ich zum Beispiel in unserer Supervisionsgruppe von und über andere Kolleginnen und Kollegen aus Gemeinden höre. Dabei möchte ich mal ganz bewusst jetzt einen Augenblick lang ausblenden, was sicherlich auch über mich gesprochen wird. Dass auch bei mir nicht unbedingt immer alles im Verhalten zusammenpassen muss zu der Botschaft, die ich hier vorne eigentlich Sonntag für Sonntag verkündigen möchte. Mir soll es jetzt wirklich einmal darum gehen, was ich von anderen erzählt bekomme und wie ich zum Besten, hoffentlich der guten Sache, andere darauf aufmerksam und daraus eine heilsame Ermahnung machen könnte. Ganz konkret: Wie oft schon habe ich in dieser Supervisionsgruppe, aber auch anderswo schon so oder ähnliches gehört, der Kollege X kommt immer schon zum Gottesdienst mit so einem typischen Karfreitagsgesicht. Aber nicht nur in der Karwoche, sondern auch Ostern und Weihnachten und eigentlich jeden Sonntag. Wenn ich da jetzt lese, lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit, müsste ich mich dann nicht mal zu dem Kollegen X auf den Weg machen und ihm sagen, was über ihn aus seiner Gemeinde rüberkommt? Ich ahne schon, was jetzt in euren Köpfen vorgeht. So die Vorbehalte, besonders eben die frommen Vorbehalte, das kann man doch nicht machen. Das bedeutet doch einen Eingriff in seine Persönlichkeitsstruktur und auch Persönlichkeitssphäre und was uns da sonst noch so alles einfallen mag. Andere Seite wiederum ist diese: Wie viele Menschen mögen wohl schon durch diese komische Leichenbittermine des Kollegen X an der an sich doch frohen Botschaft des Evangeliums gescheitert sein? Das wissen wir doch alle. Es kommt ganz und gar nicht nur darauf an, was auf einer Kanzel, sondern wie es auch verkündigt wird. Und ich versteige mich jetzt vielleicht ein bisschen, wenn ich behaupte, dieses Wie ist in meinen Augen mindestens 50%, die halbe Miete. Dass wir Predigerinnen und Prediger die gute Nachricht auch mit unserem Gesicht zum Ausdruck bringen, das, denke ich, wird uns selten bewusst, weil hier vorne kein Spiegel ist. Und Ernst, nein. Ich weiß schon, ich sehe an deinem Gesicht nicht nächsten Sonntag hier so ein Ding, das irritiert. Der setzt ja immer gleich alles um. Also, ich bin der Meinung, dass man Kollege X durchaus darauf aufmerksam machen sollte, dass er mit seiner finsteren Miene der guten Botschaft von Jesus Christus im Wege steht. Auch deshalb vielleicht, weil ihm das vielleicht gar nicht bewusst ist oder weil es ihm schlichtweg noch keiner gesagt hat und weil es ihm vielleicht ein ganz leichtes wäre, wenn er es wüsste, sein Gesicht mal zu ändern. Ihr habt das sicher längst gemerkt, dieses Beispiel ist total fiktiv und darüber hinaus auch völlig banal. Das ist auch meine Absicht gewesen. Aber in der Tat sprechen wir über noch ganz andere Erfahrungen miteinander in dieser Pastorenschaftsgruppe und fragen einander dann immer, welche Rolle mag ein anderer oder auch ich selber dabei spielen, wenn Beziehungen, Gespräche und Begegnungen nicht nur am Nachbarschaftszaun, sondern auch in der Gemeinde schieflaufen. Und wenn es hochkommt, sogar handfeste Konflikte oder jahrelange Auseinandersetzungen entstehen. Und natürlich gilt das Gleiche auch genauso in der Gemeinde, denn Paulus richtet seine Worte ja an die Gemeinde. In dem Wissen, dass da nicht immer alles rund läuft. Dass da Wortwechsel schon mal im falschen Hals stecken bleiben. Oder Zettel, die in Fächer gesteckt werden. Oder. Egal ob bei Pastoren oder in Gemeinden, gewiss gehört eine gehörige Portion Mut dazu, einander auf Heikles hin anzusprechen. Besonders, wenn man nicht mit, sondern nur über jemanden redet. Hören wir doch auf die ausdrückliche Bedingung, die der Apostel Paulus an solch eine Mahnung knüpft. Dann, denke ich, könnte uns das gelingen. Lasset das Wort Christi reichlich unter euch wohnen, lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit. Ich finde, das Wort Christi verlangt geradezu von uns, dass wir unsere Schwestern und Brüder auch in ihren Schwächen, Mängeln und Fehlern nicht alleine lassen, sondern ihnen helfen, dass sie erkennen können, wo sie auch an sich arbeiten müssen. Das Blöde ist nur, das klappt nur, wenn das auf Wechselseitigkeit beruht. Und dann traut der eine sich schon nicht mehr, weil er Angst vor dem Echo hat. Oder aber der Selbstbewusste immer raus damit und der andere weiß nicht, wie er darauf reagieren soll. Blöder aber auch, dass Gemeinde immer noch aus Menschen besteht. Noch ein zweites Beispiel, mehr aus dem alltäglichen Bereich. Und ich bin sicher, auch damit haben wir schon so unsere Erfahrungen gemacht. Ich denke an diese wirklich seltsame Trennung von christlich und weltlich. Wie dieser komische Dualismus des Mitmenschen am Sonntag und im Alltag für merkwürdige Stilblüten treibt. Da gibt es durchaus christliche Zeitgenossen, die haben an Karfreitag und Ostern die Botschaft von Jesu Leben, Leiden und Sterben und seinem Auferstehen gehört und von der Wirkung der Vergebung der Schuld erfahren, ja, und das auch wirklich erlebt, wie befreiend, wie heilsam, ja, wie im wahrsten Sinne des Wortes erlösend das ist, wenn man Jesus diese Osterbotschaft auch abnimmt. Aber mit ihrem Leben, mit dem, wie sie reden, sich verhalten und konkret handeln, hat das scheinbar nichts zu tun, manchmal absolut nichts zu tun. Ganz deutlich, gewiss hat Jesus alle Schuld der Welt abgetragen, sagen sie. Aber ihrem Nachbarn, mit dem sie wegen einer Nichtigkeit seit Jahren im Streit liegen, können sie einen kleinen Fehler, der schon so lange zurückliegt, nicht vergeben. Und sicher ist Christus auferstanden am Ostermorgen, sagen sie. Aber man kann doch dann tatsächlich solche Sätze hören wie, ob nach dem Tod noch etwas kommt? Wer kann das wissen? Zurückgekommen ist noch keiner. Merken wir was? Auch hier meine ich, dass wir durchaus auf rechte Weise aufgerufen sind, Menschen darauf hinzuweisen, dass hier Glaube, Leben, Denken, Reden eine Lücke hat, die zum Teil immer weiter auseinanderklafft. Vielleicht könnte ein offenes Wort ausgerechnet von uns Ihnen helfen, mit sich und der Welt besser ins Reine zu kommen. Ja, vielleicht wären Sie uns auch dankbar, dass Ihnen das endlich jemand mal aber auf gute Weise spiegelt. Und jetzt wollen wir das noch mit den anderen Gedanken aus den Worten des Paulus verbinden, die wir hier im Kolosserbrief lesen können. So zieht nun an als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten, wer den Gemeindebrief, die Gemeindebriefandacht gelesen hat, Adel verpflichtet, das sind Privilegien, mit denen Gott uns da auserstattet. Ja? Auserwählt, Heilige, Geliebte. Dazu muss einen nicht erst die Kurie im Vatikan erheben, da muss man auch nicht erst so und so viele Jahrzehnte warten, bis man einen in den Heiligenstand erheben kann, nachdem man tot ist. Nee, das sind wir schon, alle miteinander, wie wir hier sitzen, du und ich. Also, als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten, sollen wir herzliches Erbarmen anziehen. Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld. Jetzt hat man das Gefühl, die Liste reicht, um den Spiegel wegstellen zu wollen. Da macht Paulus aber nur ein Semikolon und setzt noch fort: Und ertrage einer den anderen und vergebt euch untereinander, wenn jemand Klage gegen den anderen hat. Jetzt spätestens Spiegel aber unter die Decke. Der Satz ist immer noch nicht rum. Denn wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Das ist schwer, aber unser Auftrag. Unser Mahnen kann also immer nur dann richtig und helfend, wirklich helfend sein für unsere Mitmenschen, wenn wir es nicht an Freundlichkeit, Demut und Geduld fehlen lassen. Was heißt das? Wie macht man das? Wie sieht sowas aus? Es kann einen Mitmenschen nur weiterbringen, wenn wir ihn auf seine Mängel aufmerksam machen wollen, wenn er es uns abspürt, dass wir uns nicht zugleich in diesem Moment über ihn stellen. Das ist bei Paulus hier ganz wichtig, die Waagschale und die Augenhöhe zu erhalten. Und dass er merkt, dass indem wir es ihm spiegeln, wir uns unserer eigenen Schwächen, Schuld und Fehler durchaus bewusst sind. Denn hier steht ja nicht nur davon, den anderen zu ermahnen, sondern einander unsere Schuld zu vergeben. Das ist immer eine wechselseitige Beziehung. In anderen Gemeinden habe ich schon erlebt, es gibt immer solche, die scheinen diese Begabung der Ermahnung und Lehre so richtig mit Löffeln gefressen zu haben. Aber es fehlt ihnen oft die Einsicht, dass das keine Einbahnstraße ist, sondern dass man auch mit Antwort rechnen muss und darf, damit ein Dialog entsteht als Beginn eines Prozesses heilsamer Veränderung. Und dass es andere gibt, die damit totale Probleme haben, jemandem endlich mal zu sagen, was ihn schon seit langem stört, damit man miteinander auskommt. Und der andere wundert sich, warum da so eine Distanz ist, warum da so ein Knistern ist in der Luft. Kann sich es beim besten Willen nicht erklären, weil er in der Luft hängen bleibt, weil der Mund nicht aufgemacht wird. Ich finde, es ist und wäre richtig traurig, wenn ausgerechnet uns Christinnen und Christen, wir es nicht mehr schaffen würden, einander auch vielleicht einmal eine unangenehme Wahrheit zu sagen. Denn Paulus gibt uns hier ja noch mehr Hilfen auf dem Weg zu einer im besten Sinne des Wortes wirklich konstruktiv gemeinten Kritik. Er setzt fort: Über alles aber zieht an die Liebe, die da ist, das Band der Vollkommenheit. Liebe ist ein abstraktes Wort und wir können da ganz, ganz viel mit unterbringen. Von der körperlichen Liebe über die freundschaftliche Liebe, über die familiäre Liebe, ganz, ganz viele Dinge. Auch der Grieche unterscheidet das hier schon. Paulus schreibt hier von dem Band der Vollkommenheit. Das heißt also, die Liebe muss etwas sein, das uns zusammenbindet. Liebe kann nicht für sich selbst gelebt werden. Kennt ihr dieses alte Lied noch mit diesem Band der Liebe? Wie geht das noch? da, di, da. Genau, gesegnet sei das Band. Hatte ich das schon mal erzählt, dass unser Neutestamentler Wiehard Popkes, inzwischen im Himmel angekommen, damals so eine richtig kernige Vorlesung